Es kann nicht sein, dass wir immer erst einen kriegen müssen oder einer erstmal eine Seitenlinie weggewichst werden muss, damit dann alle wach sind.
2 für 3, der dritte Liga-Podcast.
In dieser, ich sag's mal, Kackliga, da wird kaum Fußball gespielt.
Mit Marco und Jonas.
Also, wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga, soll der Cornflakes zählen gehen?
Ich mach die ganze Scheiße hier nicht aus Spaß, ich mach das, weil ich muss.
Ein Wort noch, nächste Woche Derby, was muss unter der Woche passieren?
Nichts, Derby-Sieg. Arschlecke.
Und damit herzlich willkommen zurück zu 2 für 3, dem dritte Liga-Podcast. Und diesmal wieder in alter Stammbesetzung, denn mit dabei ist wie immer Jonas.
Ja, moin. Schön, dass wir es endlich mal wieder hinkriegen. Vielleicht kriegen wir jetzt ja langsam Konstanz rein.
Wär mal
die
was,
Saison, ne? Ist sehr verflixt, sehr verhext.
Das ist so. Ja, wir hatten viele, es ist viel passiert in der letzten Woche. So in den letzten 2 Wochen, aber letzte Woche hat mich ja Philipp gut vertreten. Erzähl was.
Was soll ich großartig erzählen? Wir haben ein bisschen was auf dem Zettel. Sowohl Drittliga-Bezug als auch außerhalb der dritten Liga. Und
Wollen wir damit anfangen?
Können wir gerne machen.
Genau, es gab nämlich in der ersten und zweiten Bundesliga, also in der DFL, eine Reform. Da habt ihr sicherlich einiges schon von mitbekommen. So keine Reform, es gab eine Abstimmung, ob es einen Investoreneinstieg geben soll oder nicht. Und es brauchte eine Zweidrittelmehrheit, 24 von 36 Stimmen. Und genau diese 24 der 36 Stimmen hat es gegeben. Genau, und worum geht es da genau?
Genau, es geht um einen Investoreneinstieg in die DFL, also viel Geld für Digitalisierung und Vermarktung. Ein Deal, der sich über 20 Jahre erstreckt und rund 1 Milliarde Euro in die Clubs spülen soll. Klingt erstmal ganz schön, allerdings glaube ich, dass die Vereine da so ein bisschen blauäugig sind von wegen, ja, das ist ein Investor oder das sind aktuell, werden glaube ich mit 4 potenziellen Investoren Gespräche geführt und es soll so sein, dass die halt wenig bis keine Macht kriegen, dafür aber das Geld geben, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen und wenn ich höre, es geht um Vermarktung, dann wird das nur ein größeres Chaos und Prozedere rund um TV-Rechte geben, also noch mehr potenzielle Streaming-Anbieter, noch mehr für Fans der Liga, generell für Fußballfans und das größte Problem, tendenziell solche Spiele wie Pokal oder Supercup in Saudi-Arabien oder was weiß ich nicht, also Sportswashing ist da nicht ganz ausgeschlossen.
Ja, der Pokal ist da wohl nicht in Gefahr, da gab es wohl rote Linien, die bestehen bleiben.
Aber wie lange?
Ja, das ist die Frage. 20 Jahre ist eine lange Zeit.
Das ist ein sehr, sehr langer Deal. Und ich habe extra vor dieser Aufnahme nochmal das Video von Calcio Berlin gesehen zu dieser Thematik. Die haben da auch ein Video zu gemacht. Und ich finde, dass das ganz gut, Nico ganz gut auf den Punkt bringt. Die ersten 2, 3, 4 Jahre wird man wahrscheinlich wenig bis nichts davon hören. Das wird einfach laufen, das wird Geld bringen und keiner wird da so richtig was von mitbekommen. Und man denkt sich, ja, das ist ja alles schön und gut. Aber was ist, wenn es dann richtig anfängt? Die ersten 3 Jahre kriegen die Clubs 300 Millionen insgesamt, die ersten 4, um eben diese Lücke von 8 bis 9% Umsatzeinbußen ausgleichen zu können. Und dann fängt ja erst das richtige Spiel an. Dann kommt das ganz große Geld. Und das Problem, was ich hierbei sehe, es sollen Clubs oder es könnten Clubs tendenziell die Bundesliga, die Vermarktung im Ausland vorantreiben. Aber ganz ehrlich, wer im Ausland interessiert sich denn bitte für FC Augsburg oder für den VfL Bochum? So, der FC Bayern, Borussia Dortmund, Schalke 04, wenn die jetzt Bundesliga spielen würden, das sind Clubs, die im Ausland sich gut vermarkten lassen. Und vor allem ist das eben das Problem, dass dann die Reichen wie Dortmund oder die Bayern nur tendenziell noch reicher werden, als sie ohnehin schon sind.
Ja, was ich halt finde, ist, wenn du von Anfang an, also ich finde, das Kind ist so mit der Abstimmung, das Kind ist eh schon in den Brunnen gefallen. Also irgendwie, es war klar, dass irgendwann so eine Abstimmung mal durchgeht, weil, ich sag mal, der Anteil an Clubs, die quasi so eingestellt sind, dass sie dem zustimmen, ne, Bayern und Dortmund sind natürlich dafür, weil sie natürlich am meisten davon profitieren, wenn die Liga gut vermarktet wird, sie stehen ganz oben. Und dann sind da eben Clubs wie RB Leipzig, sind da Clubs wie VfL Wolfsburg, wie Augsburg, wie, ne, du kannst noch, man kann noch lange anfangen, diese Clubs zu benennen. Hoffenheim.
Leverkusen, ja, ein Stück weit.
Ja, Leverkusen auch. Die halt viel von Vermarktung und der Liga und von eben auch von anderen Teams, die sich gut vermarkten lassen in der Liga, in der man selber spielt, wo man sich selber eben nicht so gut vermarkten lassen kann, die da sehr von profitieren. Und wenn man von Anfang an 50+1 deutlich rigoroser und ernster durchgesetzt hätte und solche Clubs wie Hoffenheim nicht zugelassen hätte und Leipzig zum Beispiel, durch strengere Regeln, wären jetzt, also klar, das ist natürlich jetzt auch einfach gerechnet, aber es ist ja so, dann wären jetzt zwei Clubs, die sehr wahrscheinlich eine höhere Fanverbindung, höhere Strahlkraft nach außen haben, oder zumindest eine potenzielle Strahlkraft nach außen, ob sie jetzt, ich würde mich aber fragen, okay, wie groß ist die Strahlkraft von RB Leipzig im Ausland? Ich glaube, die ist gar nicht so klein, könnte ich mir vorstellen, im Vergleich zu, was ich Mainz zum Beispiel, aber einfach nur, weil sie halt schon bekannt sind, weil sie gut sind. Ne? Wenn Schalke da jetzt spielen würde, wären sie wahrscheinlich auch deutlich bekannter und beliebter.
Schalke, glaube ich, Schalke habe ich ja als Beispiel auch mit reingebracht. Ich glaube, Schalke ist generell nicht unbedingt das beste Beispiel, fällt mir gerade so ein, weil Schalke einfach grundsätzlich, glaube ich, einfach immer noch sehr bekannt und sehr beliebt im Ausland ist, unabhängig davon, wo sie jetzt gerade stehen. Zu Phasen, wo es bei Schalke sehr, sehr gut lief mit permanent europäischem Geschäft. Da waren die ja auch sehr gut auf dem asiatischen Markt unterwegs. Haben da viele Fans akquiriert. Also ich glaube, Schalke ist generell einfach bekannt. Aber ja, so ein Mainz oder auch für Werder wird sich so ein Deal, glaube ich, nicht lohnen. Mal davon ab, dass du dich in eine Abhängigkeit erstmal bringst und auf die nächsten 4 Jahre auf rund 3 Millionen Euro Einnahmen jährlich verzichtest. Und dann muss sich das ja erstmal rentieren.
Ich weiß nicht, ob sich für so ein Mainz so ein Deal nicht mehr lohnen würde. Darum ging es mir auch gar nicht. Es geht mir darum, dass dieser Deal überhaupt notwendig war. Und ich will Mainz da gar nicht mit reinnehmen, weil
Mainz hat, glaube ich, sogar gegengestimmt, oder nicht?
Nee, Mainz hat dafür gestimmt.
Auch dafür, okay.
Was ich meine, ist, du hättest diesen Deal oder dieses Problem hast du dir selbst ins Haus geholt, dass du die Liga nicht gut vermarkten kannst, weil eben Teams dabei sind, die selbst im eigenen Land nicht wirklich Anklang finden, wie, ich nenne jetzt Wolfsburg, Hoffenheim, Leipzig, das sind die drei meiner Meinung nach krassesten, ja, krassesten. Ja,
in der zweiten Liga könnte man sowas wie Elversberg und Paderborn, Sandhausen alles in Liga 3 mitnehmen.
Genau, aber so Teams wie Elversberg und Mainz wollte ich eigentlich positiv hervorheben, weil die haben durch ehrliche Arbeit, gut, Elversberg hatte in der Regionalliga auch einen Investor, durch einen Investor hochgekommen, aber hauptsächlich durch gute Arbeit es nach oben geschafft und eben nicht durchs Kaufen, durch unfaire Vergleich von Mitteln, den man da hatte, hat es nach oben geschafft. Und diese Teams gibt es halt in jeder Liga, gibt es überall und die musst du mit einem kalkulieren, aber du hast das jetzt eben auch viele, die keine Fans mitbringen, die keine Vermarktung mitbringen, die davon leben, dass die Liga dich halt mitzieht. Ja, wenn also wenn am Ende ausgeschüttet wird, dann wird halt geguckt, okay, wer steht oben in der Tabelle und wer steht, der kriegt am meisten. Das ist ja auch richtig, Leistungsprinzip. Aber dann kriegt halt Leipzig mit einem Dritt- oder Viertmeisten, je nachdem, wo sie landen, und haben fast am wenigsten dafür getan. Ne?
Richtig.
Weil sie werden fast immer in der, wenn man sich das anguckt, in der Konferenz versenkt, weil die Spiele uninteressant sind. Jetzt habe ich zum Beispiel gesehen, am Wochenende ist das Topspiel Leipzig gegen Hoffenheim. Da tut sich Sky da auch keinen Gefallen. Also die haben das wahrscheinlich auch nur gemacht nach dem Motto, ja, eigentlich muss das jetzt auch mal sein. Ja, will ja auch, also das, wie viele werden das gucken? Sind wir ehrlich? Also Leipzig, Hoffenheim ist uninteressant.
Ich werde es wahrscheinlich nicht gucken.
Ja, ich auch nicht. Ich habe da Geburtstag, habe da Besseres zu tun.
So, es ist halt einfach ein ganz, ganz großes Problem und
selbstgeschaffenes.
Genau, das ist es halt. Die DFL hat es in der Vergangenheit nicht geschafft, vernünftig einen Plan aufzubauen. Jetzt sehen sie sich dahin gezwungen. Im Mai wurde diese Abstimmung noch abgelehnt. Ich glaube, dass den Vereinen auch viel Druck gemacht wurde. Eben jetzt vor Jahresabschluss noch ein Ergebnis kommen, bitte.
Ja.
Weil es scheint ja so zu sein, dass man auch mit einigen potenziellen Interessenten als Investor schon in weiteren Gesprächen ist. Das heißt, die DFL wird da viel Vorarbeit geleistet haben und gesagt haben, ey, hier gibt es welche, die für uns interessant sind. Bitte, wir müssen jetzt nochmal dringend abstimmen.
Ja, es war das Nadelöhr, die Abstimmung. Also da bin ich mir auch recht sicher, die wollten das jetzt relativ schnell auch den Deal zu Ende bringen. Genau. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass die anderen Clubs halt auch ein Machtwort bekommen haben von Clubs wie Bayern und Dortmund, die gesagt haben, ja, ey, wenn ihr das nicht macht, dann vermarkten wir halt unsere Clubs, weil die lassen sich vermarkten. Und so wurde es zumindest nach der ersten Abstimmung gesagt, dass denen so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt wird und gesagt haben, ja, entweder es macht die ganze Liga macht's oder das machen wir alleine. Und dann wird die Schere noch größer. Also die Drohung, also das habe ich nicht gesagt, das kann ich mir vorstellen, dass das gesagt wurde.
Ja, ich auch.
Und ja.
Gerade aus dem Lager Dortmund mit Aki Watzke. Der ja bei der ersten Abstimmung super angefressen, wie so ein kleines bockiges Kind da saß, das seinen Willen nicht kriegt.
Aber du hast durchaus recht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Clubs wie ja, Werder, Schalke, und andere Teams, die jetzt dafür gestimmt haben, vielleicht auch Mainz mit Abstrichen, die da jetzt nicht unbedingt auch von profitieren werden. Also die haben sich sicherlich auch schwer gemacht, weil wenn man sieht, wer hat dafür gestimmt, dann waren es fast alle Erstligisten, bis auf, ich glaube, Köln, Union
und Freiburg.
Und Freiburg, genau, sonst glaube ich alle.
Union hat sich aber, glaube ich, enthalten, ne? Die haben nicht
konsequent. Kommt auf selbe Ergebnis raus.
Ja, klar. Aber die haben halt gesagt, ja, wenn es passiert, passiert's und wenn nicht, dann nicht. So.
Naja, aber es war ja gleich, also du brauchtest 2/3 Ja-Stimmen. Also es war gleichbedeutend mit einem Nein. In der Hinsicht. Klingt vielleicht einfach nur netter. Oder dass man an sich nicht abgeneigt war, wie auch immer. Genau, es gab ja noch eine Aktion in Hannover. Es war wohl vermutlich so, da jeder Verein bis auf Hannover, bei dem man es nicht bis zum Ende sagen konnte, hat sein Abstimmungsverhalten öffentlich getan, obwohl es eine geheime Abstimmung war. Ja, und dann kam es halt dazu, dass dadurch Hannover dafür diesen Deal gestimmt hat, obwohl der Verein Martin Kind angewiesen hat, dagegen zu stimmen, der sich scheinbar darüber hinweggesetzt hat. Aber das, wie gesagt, das ist auch nur laut den Verlautbarungen der anderen Vereine. Es war eine geheime Wahl, deswegen kann ich es auch nicht sagen. Aber ich sag mal so, Martin Kind wurde nach der Abstimmung direkt befragt, wie er gestimmt hat, und er hat gesagt, das war doch eine geheime Wahl. Und das sagt eigentlich nur jemand, der nicht sagen möchte, was er gesagt hat.
So, das ich finde,
das kann jeder sein eigenes Bild machen.
Das spricht ja, klar, gewisse Bände.
Und
da
eigentlich,
ist dann die Frage, da ist dann die Frage, das müsste ja eigentlich auch eine Konsequenz haben, wenn man ihm nachweisen kann, dass er gegen den Verein, gegen die Aussage des Vereins gestimmt hat, weil er dann ja meiner Meinung nach klar gegen 50+1 verstößt. Aber ganz
klar. Das ist so.
Und das tut also Hannover nachher richtig weh und ihm auch. Und
nee, also wir sind ja beide keine Juristen, aber was ich tatsächlich gelesen hatte, sollte man ihm das nachweisen können, hat Martin Kind somit gegen 50+1, hätte er gegen 50+1 verstoßen, wäre anscheinend, das habe ich nur gelesen, das muss nicht stimmen, die Wahl nichtig und es wäre halt quasi so hätte er nicht abstimmen dürfen, sollte das nachgewiesen werden können. Und ich habe irgendwie das Gefühl, für alle, die da noch dran glauben, dass es noch kippen könnte, dass es vielleicht einen längeren Rechtsstreit geben könnte. Ich bin kein Jurist, ich weiß nicht, wie man bei geheimen Wahlen da vorgehen kann, vermutlich gar nicht. Aber
irgendwer wird da schon was finden. Also ganz ehrlich, ich hoffe, dass irgendwer was findet, um diese Wahl nichtig zu machen. Weil sollte es zu einem Rechtsstreit kommen, wird kein Investor-Deal abgeschlossen werden in unmittelbarer Zukunft. das wird noch länger dauern und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass potenzielle Investoren sogar abspringen und sagen, jo, das ist mir zu heikel, weil ihr kriegt es ja nicht mal hin, eine beschissene Wahl zu machen. So, mal davon ab, dass die DFL wahrscheinlich sogar sich trotz so einem Deal beschissen vermarktet.
Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, genau. Gehe ich voll mit. So, also was die Sportschau halt hat einen Artikel geschrieben, was so geplant war. Zum Beispiel sowas wie Einblicke in die Kabinen, so eine Serie à la Drive to Survive. Und ich weiß ja nicht. Also
das wird in Deutschland bei den Fußballfans nicht funktionieren. Also da wird es
Für Deutschland ist das nicht gedacht. Das ist für internationale Vermarktung hauptsächlich gedacht.
Ja, aber die werden doch trotzdem auch auf dem heimischen Markt gucken, ob sich da irgendwer den Bums antut.
Ja, aber ich sag mal, die Fans haben, die haben eh keine Probleme und die keine haben, ganz ehrlich, die kriegst du in Deutschland sowieso. Also ich glaube, du bringst an TSG Hoffenheim niemanden in Deutschland mehr irgendwie an den Mann. Das kriegst du nicht hin.
Ja, stimmt schon.
Vielleicht im Ausland, wenn du da dir was Lustiges einfallen lässt. Ich meine, der FC Augsburg hat es auch versucht. Mit Gewalt, mit Pepi und Co., diese Phase, die sie hatten.
Ja,
hat es geklappt?
Stimmt.
Nö.
Ricardo Pepi, First Week Anniversary in Augsburg. Ja.
Das in war Deutschland wurden die zur Lachnummer. Naja, genau, hast du ja gesehen. In Deutschland wurden die zur Lachnummer.
Ja.
Also, und das wird auch genauso kommen. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Auch diese Einblicke in die Kabinen, also das ist alles.
Ja, irgendwann,
ja, und dann,
irgendwo
hört's und, die, auf. Und die Preise sollen noch teurer und noch teurer werden. Also da, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde was anderes machen, wenn ich Vermarkter wäre, aber bin ich ja nicht.
Weißt du, was Klaus Filbri, Finanzchef bei Werder, gesagt hat?
Nee.
Es wird sich bei Werder nichts ändern, unter anderem nicht mit den günstigen Ticketpreisen. Jungs,
günstig?
Die sind jetzt schon schweineteuer. Also ganz ehrlich, 17 Euro zu verlangen für Stehkurve, okay. Aber ich hätte gegen Augsburg für Westkurve 40 Euro zahlen müssen. Gegen Augsburg. Wenn ich auf der West hätte sitzen wollen.
Also,
in welcher
allzu
Welt
günstig finde ich die bitte? Nicht. Ja.
Nee. Werder ist alles andere als günstige Ticketpreise. Und günstige Mitgliedschaft, ja klar. 170 Flocken im Jahr.
Ja, das ist... Das wird alles noch nach oben gehen.
Ich sag das nur ungern, aber Gott sei Dank ist unsere dritte Liga in Händen des DFB.
So ist es. Noch eine gute Überleitung. Ich wollte noch das Schlusswort finden, dass ich jetzt gespannt bin, wie jetzt der letzte Spieltag vor der Winterpause aussieht.
Das wird brennen.
Weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass da richtig viel los sein wird. Ja.
Die aktiven Fanszenen werden überall zerreißen.
Genau. Aber wo auch zerrissen wurde... Oder wo nicht zerrissen wurde, war im Freitagsspiel.
Richtig. Da haben wir das erste auf der Liste. Weil wir haben uns jetzt lang genug mit erster und zweiter Liga DFL-Investoreneinstieg gequält. Dann wollen wir jetzt aber zu unserer geliebten dritten Liga übergehen. Und Marco sagte schon ganz angenehm und sehr gut, bringt das auf den Punkt. Gerissen wurde da gar nichts bei Halle gegen Bielefeld. 2-2 ging das Ganze aus. Die Hallenser und die Bielefelder kommen beide nicht vom Fleck. Und es ging damit los, dass Bujelab zur Führung trifft. Vorher hält Schulze jetzt bin ich ganz durcheinander. So, Bujelab will durch, Schulze hält erst und Mizuta macht dann das 1-0. Eitschberger danach auf Sunay Deniz, der schiebt ein zum 1-1 Ausgleich. Vorher die Frage, ob ein Foul per Kopf vorliegt.
Ja, genau. Fabian Klos lag ja auf dem Boden. Ich finde, das war schon ein hartes Einsteigen. Also, das war zwar natürlich Kopf an Kopf, aber es sah schon heftig aus.
Ich finde auch, man hätte es abpfeifen können. Wurde nicht abgepfiffen, Tor zählte, also Ausgleich. Dann ist es ein Foul an Winzheimer, der zu einem Elfmeter führt, den Klos vorbeischießt. Was sagst du dazu?
Ich glaube, Kommentator meinte, dass es geht in Ordnung. Weiß nicht, für mich ist das zu wenig. Also ja, er hält ihn oben fest, aber ganz ehrlich, das ist jetzt nichts, was ein Elfmeter nach sich ziehen muss. Und für mich, zu wenig.
Absolut, dem pflichte ich bei. Dann gingen die Hallenser in der zweiten Hälfte in Führung. Der Torschütze zum 1:1. Dennis traf zum 2:1 per Seitfallzieher nach einer schönen Flanke von Haaland. Kurz vor Schluss fällt dann das 2:2 durch Klos. Biancardi schickt ihn und Biancardi ist dann in der Nachspielzeit der Mann, der die Chance zum 3:2 auf dem Fuß hat. Allerdings pariert Hallenser Torhüter Schulze auch diesen Ball. Somit trennen sich beide 2:2. Sie kommen beide nicht vom Fleck. Halle bleibt über dem Strich. Bielefeld bleibt auf Rang 13. Und die Frage ist, kniert, wird die Luft enger?
Ja, ich finde, ja, naja, noch nicht. Also ich denke, das wird jetzt bitte in die Winterpause gehen. Die werden dann nochmal gucken, wie sie da rauskommen. Und
potenziell nachlegen, ne?
Genau, das kann ich mir auch vorstellen, dass sie vielleicht nochmal ein, zwei Spieler nachlegen können. Gerade wenn du da gemerkt hast, dass die eine oder andere Position problematisch ist. Und dann, glaube ich, wird man da nochmal einen Run starten. Und du hast ja jetzt nicht so einen riesen Rückstand. Eine kleine Siegesserie und du bist wieder oben dabei. Also noch sehe ich da jetzt nicht die größte Gefahr. Und Halle, ich glaube, mit dem Punkt kann man auch zufrieden sein. Hat immer noch 4 Punkte Vorsprung und ein Spiel weniger. Halle, ja, wird halt eng bis zum letzten Spieltag, aber das war zu erwarten und die stehen über dem Strich.
Richtig. Halle macht einen super Job. Sie sind im Rahmen ihrer Möglichkeiten, spielen sie ganz guten Fußball, stehen solide da, stehen über dem Strich, 4 Punkte Vorsprung, das hast du ja auch schon gesagt. Ich finde, dass man da ja durchaus mal applaudieren kann, so ein bisschen für, weil damit habe ich vor der Saison nicht gerechnet.
Ja, wollen wir direkt ein Spiel weitergehen?
Würde ich sagen.
Dann sind wir bei, Moment, wir sind bei Ulm gegen BVB 2. Dieses Spiel fand in Aalen statt, denn im Winter muss Ulm nach Aalen ausweichen, denn sie haben keine Rasenheizung. Und es begann mit Sienza mit ersten Versuch, den Ostrzynski aber parieren kann. Dann Cessa, der vor Ostrzynski an den Ball kommt, aber der Ball nicht aufs Tor. Dann Sienza mit einer ähnlichen Versuch wie davor, der diesmal an die Latte geht. Also es war wirklich 1:1, so der gleiche Schlenzer, nur der Ball ging halt ein bisschen woanders hin. Dann legt Sienza einmal quer auf Hiegel, der kann gefahrlos einschieben zum 1:0 Führungstreffer. Dann hat Cessa noch einen Schuss, der abgeblockt wird. Auf der anderen Seite dann eine Flanke auf Michel, der zum 1:1 Ausgleich köpft. Dann verschätzt sich noch einmal Reichert und Hetwa, der am Keeper vorbeiläuft. Aber Reichert kann dann doch wieder selber den Ball nochmal retten. Und so kann sich der BVB tatsächlich noch einen Punkt holen gegen Ulm. Und ich muss aber sagen, Ulm hätte dieses Spiel gewinnen müssen, meiner Meinung nach. Es war klar die bessere Mannschaft. Und ja, Dortmund mit Glück, meiner Meinung
nach. Dortmund ergaunert sich so ein bisschen Punkte.
Ja, also Platz 12 aktuell. Haben ja ganz gut gestartet in dieser Saison. Jetzt geht es so ein bisschen bergab. Aber ich finde es, ja.
Also die Position, auf der sie stehen, will ich gar nicht so besprechen und gar nicht so kritisieren. Ich finde, dass sie sich aber in diesem Spiel auf jeden Fall Punkte ergaunert haben.
Mhm. Ja, absolut, absolut. Also sehr durchschnittlich.
Ja, genau.
Ja, und Ulm muss weiterhin ein bisschen federn lassen oben, hat aber immer noch ja gleich viele Punkte wie Sandhausen und Verl. Also da ist nach oben natürlich immer noch der Kontakt da. Mal sehen, wie das weitergeht, aber weiterhin spielen sie für mich mit den stärksten Fußball der Liga und ja, werden, ist das, steht es jetzt fest? Ich glaube, es steht fest, ne?
Glaube ja.
Werden den, ja, sind die besten Aufsteiger der Liga, laut bis zur Winterpause.
Ja.
Also sie können von Münster nicht mehr eingeholt werden.
Spricht für ihre Arbeit.
Ja. Gegen uns alle. Wir haben beide Münster getippt als bester Aufsteiger, ne?
Ja.
Was da natürlich noch passieren kann. Aber zur Winterpause zumindest mal nicht.
Richtig.
So, und ich glaube, du kannst uns gut was erzählen über Sandhausen gegen Mannheim.
Das kann ich sehr gerne machen. Die Mannheimer waren zu Gast in Sandhausen. Das nehme ich vorweg. Man unterlag. Man war wieder mal nicht gut. Gleich dazu mehr. Erstmal zum Spielverlauf. Burcu auf El Zain, der dann allerdings knapp am Tor vorbeischießt. Dann denkt sich Burcu, okay, wenn der El Zain meine Vorlage nicht nutzt, versuche ich es alleine. Karpstein kommt dann noch dazwischen. Danach dann auch mal eine Chance für die Mannheimer. Segert, der schießt den Ball allerdings übers Tor. Ben Baller macht ein Traumtor in den Klick zum 1:0. Geiles Ding, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, gerne anschauen. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass dieses Jahr die Liga voller Traumtore ist. Dann ist es die Frage, ein Foul von Jans, den Elver, den nutzt dann El Zain, macht es aber genauso wie beim ersten Mal, trifft nämlich nicht. Havriluk hält diesen Ball tatsächlich. Ben Baller ist dann in der Folge der Mann mit der Chance, Segert klärt auf der Linie. Dann gibt es eine kleine Chance von Hermann für die Mannheimer, die in diesem Spiel wieder leider nicht gut aussehen. Der Ball geht aber auch da, wie schon bei Segert, früher im Spiel übers Tor. Konter dann über Frank Evina, der macht das 2:0 und Marciszewski setzt den Deckel drauf zum 3:0 vom Strafraumrand. Sandhausen gewinnt meiner Meinung nach ungefährdet mit 3:0 und ich frage mich, ich habe das Philipp letzte Woche gefragt, jetzt frage ich dich das. Was hat Rüdiger Rehm in der Hand, dass der immer noch Trainer in Mannheim ist?
Also, ich weiß es nicht.
Ich habe letzte Woche gefragt, zwei Stück. Ich hatte eine Umfrage gemacht und eine generelle Fragestellung. Wir fragen nach Rehm und Ziel, aber wer fliegt eurer Meinung nach als nächstes? Da war eine interessante Antwort, von wegen im Zweifel keiner, weil es liegt nicht am Trainer. Ganz ehrlich, in Mannheim liegt es am Trainer.
Auch.
Ich finde, Rehm ist das Hauptproblem. Der Kader ist nicht so gut wie letztes Jahr, absolut nicht, brauchen wir nicht drüber reden. Aber er ist besser als das, wo sie stehen. Und besserer Fußball sollte erwartbar sein mit dem Kader. Die anderen zwei Antworten waren dann Rehm. Und in der Umfrage nach Ziel oder Rehm war es dann doch sehr eindeutig, dass 93%, also 29 Stimmen, gesagt haben, Rehm fliegt. Zwei Stimmen haben nur gesagt, dass Ziel zuerst fliegt. Spoiler-Alarm, beide sind noch im Amt. Bei Ziel nachvollziehbar, bei Rehm verstehe ich es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen.
Sehe ich gerade den Kommentar, du hattest ja die Fragen diesmal eingestellt. Total egal, mies ist das Jan-Bashing von euch. Ihr habt sicherlich noch kein einziges Spiel live im Stadion gesehen. Das stimmt. Wir wohnen halt nicht in Bayern.
Ich wollte darauf eigentlich auch erst bei Regensburg drauf eingehen, aber dann ziehen wir es.
Ach so, ja. Brauchen wir nicht. Ich wollte es nur erwähnen. Ja.
Ich wollte da halt
gehen bei wir gleich noch drauf eingehen.
Aber Mannheim, ich verstehe es nicht. Was hat Rehm in der Hand? Das hat der irgendwie von den Chefs in Mannheim irgendwelche pikanten, spicy WhatsApp-Chats, die nicht an die Öffentlichkeit kommen dürfen?
Ja, muss ja wohl.
Es muss doch irgendeinen Grund geben. Also mittlerweile ist das doch nicht mehr tragbar. Bei aller Liebe, Mannheim ist Tabellen 18. Und also die Spielweise, da gehören sie hin. Die haben nach Freiburg und Lübeck die schlechteste Defensive der Liga. Schießen zudem auch nur 18 Tore bis dato, haben die drittschlechteste Offensive. Also, ich verstehe es nicht.
Ja, ich glaube, man muss jetzt abwarten. Bis zum Winter sind noch zwei Spiele, gegen Aue und gegen 60. Also beide Mittelmaß ungefähr.
Beide vom, ja, also 60 ist unmittelbarer Konkurrent im Abstiegskampf, den musst du
schlagen. Ja, ja. Ich sag mal, ich sag mal, ja, Aue ist auch nicht ganz in der Mitte, aber ich sag mal, potenzielles Mittelmaß. Also
ja,
wenn man die Saison zu Ende simuliert, könnte ich mir beide im Mittelfeld vorstellen. Da zeigt sich halt, ich glaube, die Zeit wird er jetzt noch kriegen. Es macht jetzt auch wirklich keinen Sinn mehr, ganz kurz vor der Winterpause. Dann werden sie es in der Winterpause machen, glaube ich.
Nein, klar, absolut richtig. Aber es sind halt auch dämliche Transfers getätigt. Da haben wir ja mit Philipp letzte Woche auch drüber gesprochen. Zum Beispiel Navi Fade als Ersatz für Pledel, der ausfällt, und als Ersatz dafür, dass Martinovic und Le Beau den Verein verlassen haben. Also es ist halt auch kein adäquater Ersatz, dass da auch in der Kaderplanung viel schiefgelaufen ist. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber Rüdiger Rehm hat in keinem Spiel in dieser Saison in mir irgendwie das entfacht, dass ich sage, okay, die kommen da mit ihm raus. In keiner Situation. Und du darfst gegen ein paar Sandhausen verlieren. Sandhausen unter Jens Keller, ein ganz anderes Sandhausen als unter Danny Galm. Und einfach mit einem guten Fußball. Aber trotzdem ist das Woche für Woche für Woche einfach schlecht. Und ich verstehe den Ansatz, dass sie jetzt wahrscheinlich sagen, okay, komm, wir machen Cut nach diesem Jahr. Weil du hast tendenziell zwei schwere Spiele. Aber es sind auch Spiele gegen zumindest einen fast direkten Konkurrenten.
Ja.
Und du verschenkst sie, finde ich persönlich, verschenkst du sie mit Rehm.
Also wenn ich Mannheim wäre, dann würde ich jetzt, also ich würde davon ausgehen, Rehm macht bis zum Winter, dann ist er weg. Es sei denn, er gewinnt jetzt zweimal. Dann, glaube ich, kriegt er noch ein paar Spiele.
Ja, aber auch das ist dann mehr Schein als Sein. Ich glaube nicht, dass die gegen beide gewinnen, weil sie dann vielleicht besser sind, sondern weil die anderen beiden nicht treffen oder die Mobil blöd reinkullert. Weil es ist kein inspirierender, überzeugender Fußball seitens Mannheim. Hey, die hatten in diesem Spiel zwei Chancen. Nennenswerte Chancen aus den Highlights. Das sagt ganz viel aus. Und ja, die stehen im Abstiegskampf. Und ja, der Gegner war Sandhausen. Aber dennoch kann ich da mehr erwarten als das.
Ja.
Ja, und Sandhausen ist Vierter, ne?
Ey, Sandhausen unter Keller gefallen die mir richtig gut. Ja, mit dem Kader, wie gesagt, muss man auch, klar, Diekmeier und Hennings natürlich jetzt noch verletzt, aber waren sie natürlich auch schon vor dem Spiel. Aber gerade den Zane, der ist natürlich richtig gut drauf und
obwohl er auch wieder zwei Dinger grandios verschossen hat, vergeben hat. Zwei Großchancen.
Ja, genau.
Aber ist ja untriebig fürs Spiel, absolut.
Burcu, der mir richtig gut gefällt, Ben Baller, Rehn, der die Dinger gut hält. Also da hast du schon Qualität, das merkt man auch in der zweiten Reihe.
Ja, Keller und Sandhausen, einfach ein perfektes Match.
Ja, also da ist auch noch nichts, was Aufstiegskampf angeht, verloren. Richtig. Im Gegenteil, ich glaube, da geht es gerade erst los.
Richtig, die fangen jetzt erst an. Wer auch jetzt so langsam anfängt, in dieser Saison anzukommen, sind die Saarbrücker. Für die ging es gegen den SC Freiburg ran. Endstand 4:0. Und Marco, ich bin einfach mal so frei und erzähle da mal ein bisschen was zu.
Gerne, gerne.
Denn das 1:0 war ein Elfer von Rabihild. Da ist die Frage an dich, war das ein Foul von Fahner?
Das war der Luftzweikampf, oder?
Glaube ja. Ich bin mir gerade nicht sicher.
Nee, das war kein Foul.
Gehe ich mit. Wenn es das Ding war, dann gehe ich damit.
Ja, das andere war, das von Jans war dieses klare Foul, ne?
Das war, von Jans war ja, das unstrittig.
Ja, dann war das, was eigentlich keiner war.
Dann ist der Unglücksrabe Fahner in der Offensive beteiligt, zieht ab, den Schuss blockt aber Bonet Uaferro, Verteidiger seitens Saarbrücken. Rabi Hitsch, dann der Mann on fire, hat das 1:0 gemacht, hat Bock, zieht den Ball knapp am Tor vorbei. Günther Schmidt nach Flanke mit einer großen Chance, die Jan Tunen hält, wie ich ihn liebevoll nenne, das kann man sich ja nicht antunen. Rabi Hitsch dann mit direktem Freistoßtor zum 2:0, Becker erhöht per Kopf nach einer Ecke zum 3:0 und das 4:0 macht dann Siveja, der dann den Deckel endgültig draufsetzt und den Todesstoß, sag ich mal, für den SC Freiburg gibt, per Kopf nach Rizzuto-Flanke. Saarbrücken gewinnt 4:0 in der Höhe und in der Art und Weise, finde ich, verdient. Freiburg, man sieht, warum sie Tabellenletzter sind und nun schon mit ganzen, lass mich lügen, 9 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer. Ich glaube, für Freiburg ist nach dieser Saison Schluss in Liga 3.
Ja, da bin ich mir auch relativ sicher. Erst recht, wenn du als Trainer sagst, Ja, 3 von 4 Toren waren halt Standardtore, das passiert. Und dann denke ich mir so, ja, nee, passiert nicht. Also, gerade das, ich weiß nicht, war es das 3 oder 4-0, das habe ich gerade leider nicht mehr im Kopf, aber eins der Kopfballtore, das war so schwach verteidigt. Also, das kennt man von Freiburg überhaupt nicht. Aus der letzten Saison. Und, ja. Also, das war ganz schlecht.
Ja. Und zu Saarbrücken ist zu sagen, 5. Spiel in Folge in Liga 3 ungeschlagen. Zudem jetzt fast 4 Wochen, also fast 1 Monat lang ohne Gegentor. Respekt. Die ackern sich da unten mit Rüdiger Ziel ordentlich raus. Und da gebe ich den Kommentar sogar recht, dass es in dem Fall nicht am Trainer liegt in Saarbrücken. Da, wo sie stehen. Jetzt sind sie 9. 26 Punkte, 4 Punkte Rückstand auf Rang 3. Das sieht nicht gänzlich schlecht aus.
Das stimmt. Also da war es auf jeden Fall sicher gut, erstmal an ihn festzuhalten am Trainer.
Das haben wir beide ja aber auch gesagt.
Genau.
Da waren wir uns ja einig, dass das nicht an ihm liegt. Und ich glaube, dass beide Pokalsiege, da können wir nämlich auch nochmal kurz drüber sprechen. Saarbrücken hat es nämlich schon wieder getan gegen die Eintracht aus Frankfurt letzte Woche. Das war ja im Podcast mit Philipp noch nicht besprochen. Jetzt können wir da kurz drüber sprechen. 2-0. Und jetzt kommt, ich glaube, Gladbach, ne?
Richtig, ja.
Und den zittern die Beine. Ich glaube, die Gladbacher haben Angst. Und wenn ich es einem zutraue, auch einen 3. Bundesligisten in diesem Pokal rauszuschmeißen, dann Saarbrücken.
Ja, gerade Gladbach, die ja wirklich nicht so gut in Form sind, ne? Also, die sind ja absolut schlagbar.
Die sind auf und ab. Das ist so eine Achterbahn. Mal gut, mal schlecht.
Mal gucken, wie weit es noch geht für Saarbrücken.
FCS. Ich würde es cool finden, wenn sie da oben nochmal eingreifen könnten.
Saarbrücken, FCS.
4 Punkte ist nicht viel. Aber die Gegner, die da überstehen, sind auch nicht so einfach zu schlagen.
So,
denn das hat der VfB Lübeck am Samstag auch schmerzlich zu spüren gekriegt. Die unterlagen zu Hause dem FC Ingolstadt mit 4-0 und jetzt darfst du auch mal wieder was hier sportlich dazu beitragen.
Ja, es ging los. Deichmann per Kopf, Ex-Lübecker, trifft aber den Ball nicht richtig. Dann Mause, der macht das 1-0 durch einen Tunnel, indem er Klevin tunnelt. Dann hat Bolan eine Chance, aber Fröde auf der Linie kann retten. Kopacz, der dann den zweiten Ball nach einer Ecke bekommt und das 2-0 macht. Eine Direktabnahme von Mause, aber Klevin diesmal sehr stark. Wieder Kopacz mit einem zweiten Ball dann zum 3-0. Und dann nochmal Mause nach einem langen Ball in die lange Ecke zum 4-0. Auswärtssieg Ingolstadt. Akono versucht es nochmal, aber knapp vorbei. Und Krupa dann nochmal mit einer Chance eingewechselte, aber Klevin ist noch dran und kann halten.
Und das bedeutet das Ende für Lukas Pfeiffer.
So ist es. Lübeck muss keine Strafe mehr zahlen an den DFB.
Wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, warum sie dann gesagt haben, okay, wir ändern das jetzt doch.
Also das ist nämlich das Vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie an ihm wohl festgehalten hätten, aber gerade mit der Hypothek zu wissen, wir haben einen Trainer, der jetzt in dieser Liga aktuell nicht so erfolgreich ist, der natürlich Vorschusslorbeeren hat durch den Aufstieg, aber dadurch, dass du halt auch immer eine Strafe zahlen musst, also dann kannst du halt besser das in Gehalt für den Trainer stecken. Ne? Also es kommt dann ja auch wirklich aufs Selbe hinaus.
Spieler. Oder nochmal irgendeinen neuen Spieler.
Oder so, ja, genau.
Ich finde es schade. Weil ich Lukas Pfeiffer nicht als das Problem in Lübeck ausgemacht habe und gesehen habe, sondern einfach, der Kader ist halt nicht kein hochklassiger Drittliga-Kader. Das ist ein Kader, mit dem du absolut zu Recht im Abstiegskampf rum Turns, wo mal was abfällt, aber du tendenziell auch leider eher runtergehst. Dennoch deutlich verbessert als vor 3 Jahren, wo sie schon mal in Liga 3 waren. Das haben wir jetzt mehrfach schon thematisiert. Sehr schade, aber ich glaube, dass wir Lukas Pfeiffer in Zukunft, wenn er dann seinen Fußballlehrer hat, definitiv häufiger oder definitiv nochmal im Profifußball sehen werden.
Ja, ich glaube, das ist genau das Ding. Also ich weiß gar nicht, hat er jetzt parallel damit angefangen gehabt? Muss er ja vermutlich. Aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher.
Ich weiß es nicht, ob die Richtlinie wie in der Regionalliga ist, dass du 1 Jahr Zeit hast, die Lizenz anzufangen. Ich meine, du hast ein Jahr Zeit, die höhere Lizenz anzufangen.
Oder auf jeden Fall, ja, würde ich ihm jetzt empfehlen, jetzt eine Pause zu machen, um die Lizenz zu machen und dann nochmal anzugreifen im Profifußballgeschäft.
Genau. Vielleicht auch erstmal über den Co-Trainer-Job oder sowas.
Ja, klar.
So. Kann ja nicht schaden. I mean, ich habe meine Aktien in ihm drin. Ich versuche den so ein bisschen zu beobachten. Ich halte ihn für einen sehr guten. Auch sehr kommunikativ. Und sein Fußball, die Idee, die er ja mit Lübeck hat versucht zu spielen, eben anders als vor 3 Jahren, sich hinten reinstellen und versuchen zu mauern, das haben sie ja vor 3 Jahren gut und gerne versucht und gemacht. Jetzt halt eben versuchen, vorne offensiv mitzuspielen, fand ich schon mutig und fand ich gut. Und wer weiß, wo sein Weg hingeht. Und wer wird's? Wer macht's? Was glaubst du?
Ach, das weiß ich nicht.
Ja, sag einfach mal, was du so...
Ich weiß es nicht, ich habe keinen Namen im Kopf. Du? Scheinbar schon.
Nee, nicht wirklich. Doch, habe ich sogar.
Ja?
Capretti.
Oh, okay.
Lübeck so ein bisschen Fair 2.0. Ein Kader, mit dem man nicht rechnet, dass da was geht. Defensiv kannst du vergessen. Brauchst einen Trainer, der offensiv aggressiven Fußball spielt. Nimmst du Capretti.
Auch wenn ich natürlich schon lange aus dem Fanbus ausgestiegen bin. Aber ich würde ihn trotzdem gerne wieder in der dritten Liga sehen. Also.
Und ich glaube, dass er günstig ist.
Glaube ich auch.
Oh, der hat auch Bock, glaube ich. Ich hätte ja gesagt, wenn er auf dem Markt gewesen wäre noch, hätte ich gesagt, tatsächlich Fuad Kilic, dass die so den das Oldenburg-Ding machen. Aber der ist halt nicht mehr auf dem Markt.
Was sagst du zu, wer war vorher bei Oldenburg? Wie heißt er noch?
Der vor Kilic?
Fossi.
Fossi, ja, gute Idee. Oder Muzzicato Victoria Berlin ehemals.
Ja, auch eine Idee, ja.
So alles drei die Riege Capretti, finde ich, vom Level.
Genau, ich glaube, Fossi hatte dann auch angefangen mit dem... Er hatte jetzt auch, glaube ich, die Lizenz. Er hatte jetzt noch offiziell laut Transfermarkt die A-Lizenz. Ich meine, hatte er nicht begonnen? Ja, dann wäre es vielleicht noch zu früh. Naja, gut. Aber warum sollten wir auch... So geht es, spricht über Pro-Lizenz. Er steht jetzt kurz vor Ende seines Pro-Lizenz-Lehrgangs. Okay, ja, also wer weiß, ne? Also wenn das jetzt direkt zu Ende ist,
ja.
VfB Lübeck, ich finde, das passt.
Richtig. Irgendwie, also dieses Regal, da werden sie sich, denke ich, bedienen. Das passt aber, also alle drei Trainer, finde ich, passen auch vom, oder alle beiden, die wir jetzt genannt haben, passen auch vom Spielermaterial, was in Lübeck vorhanden ist.
Ja, aber ich finde, um nochmal aufs Spiel zurückzukommen, also Lübeck war wirklich chancenlos unterlegen. Also Ingolstadt, gerade Mause natürlich wieder, ne, der einfach bockstark in Form ist, liest da überhaupt keine Zweifel
auf. Mause, deutsche Tobi Beck.
Ja, so ein bisschen, ne?
Ja, nur dass wir ihn bisher, glaube ich, noch nicht als Podcast-Kunden hatten. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch.
Ja, und Ingolstadt mauset sich auf Platz 6 hoch und bleibt ebenfalls dran an den Aufstiegsplätzen.
Richtig.
Oder zumindest am Relegationsplatz erstmal.
Ich finde, in diesem Spiel siehst du auch einfach, also du hast da halt schon einen Unterschied gesehen. Die gesamte Abwehr bis auf Sternberg hat 5,0 bekommen. Klevin klammer ich jetzt mal aus. Sagt halt viel aus, ne?
Ja.
Aber was soll man machen? Es ist halt der VfB Lübeck, der tendenziell, würde ich sagen, von den Aufsteigern mit dem kleinsten Etat.
Nee, Unterhachinger hat, glaube ich, noch einen kleineren.
Sicher?
Nee.
Die ganzen Adeyemi-Millionen und Co.
Ja, da weißt du mal, wo die hinfließen.
In die Tasche von Manni Schwabel. Böse Zungen behaupten das. Nein, keine Ahnung. Aber sagen wir so, einen der kleinsten Etats der Liga kommt aus der mit einer der schwächsten Regionalligen. Spielt, hat versucht, attraktiven Fußball zu spielen.
War auch teilweise attraktiv. Also.
Ist es auch.
Weiterhin. Hat wohl Spaß gemacht.
Und das sollen sie sich auch bitte beibehalten. So, sie gehen nicht so sang- und klanglos unter wie vor 3 Jahren.
Das definitiv nicht. Sie wollen ja gar nicht untergehen und noch ist die Chance absolut da.
Ja. Wer auch nicht runtergehen will, ist der MSV Duisburg.
Ja, genau. Aber es hat am Ende dann doch nur für einen Unentschieden gereicht.
Ein 1-1. Ja, aber Schommers punktet.
Schommers punktet, ja. Schommers hatte eine ganz weirde Aussage zuletzt. Denn er hat gesagt, wie gut, also er hat Duisburgs Leistung hochgewertet, indem er gesagt hat, also nachdem Saarbrücken Frankfurt geschlagen hat im Pokal, hat er quasi gesagt, ja, guck mal, jetzt seht ihr, was das 1-1 wert ist.
Und ja, ich denke, stimmt.
Aber Quervergleiche ist als Trainer nie gut.
Das hatte Philipp mir nämlich auch geschrieben. Philipp, liebe Grüße an dieser Stelle nochmals. Hatte mir nämlich geschrieben, heißt das denn jetzt, dass wir, RWE ist ja RWE-Fan, größer sind als der FC Bayern, weil RWE hat ja Saarbrücken geschlagen.
Ja, ja, klar, das heißt es dann.
Also RWE größer Bayern, ne? Sind wir uns einig.
Absolut. Also vielleicht ist Boris schon mal so einer für einen Doppelpass, glaube ich. Das ist wer. Wir auch übrigens.
Liebe Grüße an Sport 1, wenn ihr das hört, ladet uns ein, bitte.
Nee, das ist, das war eigentlich eher eine Beleidigung an uns.
Ja, ist egal.
Aber es stimmt trotzdem.
Wir können uns auch bei Manni, Frank und Mike ins morgens um 11 in die Sportlerkneipe an den Skatisch setzen und Stammtischen.
Ja, machen wir ja jede Woche, oder nicht?
Ja, aber es ohne Manni, Mike und Franz.
Das stimmt. Wie ging denn, sag mal was zum Spiel bitte.
Kann ich gerne machen. 1-1 Endstand, das hatte Marco ja schon vorweggenommen. Sijaric spielt den Ball auf Pepic, aber Müller ist reaktionsschnell bei dieser Chance. Dann Chance von Dahnhof, wieder Vincent Müller. Dazwischen die Anfangsphase gehörte klar dem FC Erzgebirge Aue.
Wieso oft?
Dann ist es Sebastian May aus der Distanz, knallt den Ball an die Latte. Könnte man meinen, tatsächlich war Martin Mennel da noch dran. Martin Mennel, der krasseste Auer, den ich je gesehen habe. Boris Taschi ist es dann, der zum 1-0 einschiebt mit einem tollen Solo. Flanke richtig auf geil. Bär, der köpft dann an den Pfosten. Also auch da die Auer insgesamt die bessere Mannschaft. Duisburg sah nicht so viel Land, bis die zweite Hälfte begann. Denn Castañeda schlägt einen langen Ball auf Fälscher, der in die Mitte legt. Und da ist Kölle, der zum 1-1 Ausgleich trifft. Kurze Drangphase der Duisburger wird unterbrochen, nachdem Bär einen Schuss durchs Gewusel erneut ans Aluminium setzt. Die letzte Szene gehört dann nochmal Duisburg. May mit der Direktabnahme allerdings übers Tor. Und May im Sturm gefällt mir besser als May in der Verteidigung.
Ja, du kannst halt im Sturm weniger falsch machen.
Richtig. Du halt und höchstens du siehst, keine Tore er sieht schießen. Aber auch im Sturm besser aus.
Ja, du siehst lustigerweise, ich finde, du siehst, du hast sowohl hinten als auch vorne gesehen, gerade auch dieser Weitschuss da, ne, so einfach mal so ein Distanzschuss, diese Führungsrolle, die er ja übernehmen will und auch tut. Und
was aber auch
gerade muss. Da siehst du halt, was der Impact vorne, dass der irgendwie größer sein kann, als wenn du da hinten vor lauter, ich sag mal, Angeschreie deiner Mitspieler dann deinen Gegenspieler übersiehst. Dann kannst du halt besser mal vorne einen gegen die Latte ballern, als ja, hinten Fehler zu machen. Wir haben es gefordert, seit ein paar Spielen passiert das so und ja, seit 3 Spielen ist Duisburg ungeschlagen.
Gern geschehen, Boris Schaumers.
Gerne, also falls du zuhörst, wir haben gerne auch noch weitere Ideen. Also zu Duisburg ehrlich gesagt aktuell nicht.
Doch. Mir fallen ganz viele ein. Ruf mich an, ich mache deinen Taktiktrainer.
Aber man muss auch ehrlich sein, wenn das Spiel normal ausgeht, verliert Duisburg dieses Spiel. Auch klar die bessere Mannschaft. Ja, gerade die Anfangsphase war stark, aber auch diese die Doppelchance von Bär ans Aluminium. Dafür war das Tor von Duisburg natürlich sehr gut rausgespielt. Und ja, du fängst dir halt als Duisburg, das kann man als Vorteil sehen, du fängst dir halt nicht mehr diese dummen Tore. Diese irgendwer übersieht ein Mitspieler-Tore, richtig. Sondern du fängst dir halt ein Solo, was halt auch nicht alle Tage passiert. Ne? Gut, klar, musst du auch zwischen sein, aber das war auch stark gemacht von Taschi, muss man auch mal sagen.
Richtig, aber du fängst dir diese Tore eben nicht mehr, weil du deutlich stabiler hinten stehst, weil du den Unsicherheitsfaktor eben da hinten rausgenommen hast. So, man kann das hier viel als Sebastian May Bashing abtun, was wir sagen. Es war halt aber eben Defensivkritik anhand dessen, was man sieht. Und das, was wir gesehen haben, war halt nicht gut defensiv, weil er eben oftmals sehr holzig aussieht. Er ist nun mal besser offensiv, weil er eben offensiv keinen Impact auf die Abwehr direkt hat. Und ich, so einen Spieler, finde ich, brauchst du offensiv auch, der auch anschreit und der pusht und der anläuft. Und der ist dann ganz eklig für jeden Gegenspieler.
Ja, ich fand halt auch einfach, diese Mischung war nicht gut aus, er pusht halt seine Mitspieler, ist aber an fast, oder ist an sehr vielen Gegentoren selber schuld. Das ist halt so, das passt nicht zusammen. So, dann kann er zwar irgendwen anbrüllen, aber eigentlich müsste er meistens sich selber anbrüllen. Und da vorne kannst du halt dann wirklich, ne, wenn hinten Fehler gemacht werden, dann nochmal pushen. Vorne kannst du dann nochmal in den letzten Minuten nochmal ordentlich nach vorne treiben. Auch wenn er natürlich kein gelernter Stürmer ist, aber aktuell sehe ich ihn bei Duisburg eher vorne als hinten.
Ist so ein bisschen wie das bei Halle mit Jonas Niedfeld.
Ja.
Gehört auch vor, also finde ich vorne besser als hinten.
Ja, er hat auch hinten mal gute Aktion gehabt. Also.
Hatte Mai in der
auch Vergangenheit hat sie auch.
Also
ja.
Es war ja nicht alles, es ist ja nicht alles auf Partout von Sebastian Mai defensiv scheiße. So nach dem Motto, ja, gelernter Stürmer spielt auf einmal Verteidiger. Nein, das um Gottes Willen nicht. Aber er ist in der aktuellen Situation und Verfassung von Duisburg einfach offensiv besser aufgehoben als defensiv. Zumal Duisburg keinen wirklichen Stürmer hat und Mai, den kannst du halt aufgrund seiner Größe eben auch hoch anspielen. Der ist ja nun mal ein Bulle mit 1,95 Meter, 93 Kilo. Das ist ein Brecher da vorne.
Ich sagte trotzdem, es bleibt dennoch weiterhin spannend beim MSV, weil also Boris Schommers, ich mag nicht, wie er so redet. Also ich habe das Gefühl, ja, das ist... Ja,
so ein Student.
Was?
So ein Gehobener, so ein Akademiker, finde ich. So wirkt er.
Er redet halt, ist schöner, als ist so ein bisschen das, was halt auch gerade Thomas Stamm gemacht hat. Nach dem 4-0 zu sagen, ja, waren halt drei Standardtore. So, ja, ich habe 4-0 verloren. Willst du das jetzt noch schön reden? So, du kannst ja auch ehrlich sein. Er ist ja erstmal im Interview gesagt, ja, wir haben vieles richtig gemacht. Und, boah, ihr hättet das Spiel verlieren müssen, ne?
Ich nenne es mal das Werdersche Syndrom.
Ja, aber natürlich, es tut sich was, wenn auch nicht so viel, aber es tut sich ein bisschen was.
Aber mühsam und klein.
Und ja, das ist das, was du jetzt erstmal brauchst.
Genau, du musst dich an diesen kleinen Erfolgen festhalten und man muss ja sagen, jetzt 3 Spiele ungeschlagen, das muss man hervorheben. Man hat 13 Punkte, man ist nur noch 5 Punkte weg von Halle, man ist in Schlagdistanz zu Rang 17 und Rang 18. Das ist schon mal deutlich besser als noch vor 4-5 Wochen.
Und du kannst dich aktuell auch auf Mannheim und auf Freiburg verlassen, dass die halt wirklich gar nichts mehr holen. Aktuell auch meiner auch deutlich schlechter aussehen als der MSV.
Ja, definitiv.
Also, finde ich schon. Lübeck weiß ich nicht unbedingt. Also ich weiß nicht, spielen die noch gegeneinander? Haben die schon gegeneinander gespielt?
Das checke ich mal eben schnell. Nein, Lübeck muss als nächstes nach Essen und dann nach Sandhausen. Herzlichen Glückwunsch.
Ah ja, die haben ja, lol, bin ich dumm. Ich habe übrigens gesagt, 3 Spiele hintereinander gewonnen. Ja, nee, da war ein Spiel dazwischen. Nämlich die Niederlage, der Sieg gegen, ach Quatsch, bin ich dumm. Duisburg hat gegen Lübeck gewonnen.
Ja, aber du hast auch gesagt,
ja,
dass die 3 Spiele ungeschlagen sind. Also hast du
stimmt
recht.
Auch.
Duisburg hat, stimmt. Ja. Da haben Philipp und ich letzte Woche drüber gesprochen. In einem schlechten Spiel gewinnt die Schlechte der schlechten Mannschaften. Ja. Duisburg muss übrigens noch zu Hause gegen Dresden. Okay, da wird, glaube ich, nichts zu holen sein. Obwohl man das auch gegen Saarbrücken gesagt hat.
Ja,
aber danach,
danach
das Spiel in der englischen Woche am Mittwoch, den 20. Da ist was zu holen. Da geht es zu Hause direkt gegen Freiburg.
Und das ich bin mir ganz sicher, wenn du das gewinnst, dann schießt du Thomas Stamm aus dem Amt.
Ja. Absolut richtig. Obwohl Thomas Stamm auch wenig für Freiburgs Situation kann, weil Freiburg viel im Kader verloren hat. Aber ja, Freiburg wird versuchen, natürlich in der Liga bleiben zu wollen. Vielleicht geben sie auch wieder 3 Spiele aus der ersten Runde, damit sie das Spiel gegen Duisburg gewinnen, weil direkter Konkurrent. Würde mich ehrlich gesagt nicht mal wundern, traurigerweise. Aber jetzt für dieses Jahr hat der MSV das leichteste Restprogramm und Mannheim, Lübeck das beschissenste.
Jo.
Weil Lübeck darf nach Essen und nach Sandhausen. Das tut richtig weh.
Mhm.
Wollen wir uns um das erste Sonntagsspiel kümmern?
Genau, wir können ja nochmal kurz erwähnen, wo du gerade Essen hattest, 60 gegen Essen ist ausgefallen.
Stimmt.
Aufgrund des Wetters in München.
Ja. Aber auf Eis kann man doch spielen, sonst sollen sie auf den Schlackeplatz ausweichen, mein Gott.
Ja. Ja, erstes Sonntagsspiel.
Regensburg-Köln.
1-1. Genau. Möchtest ich bin du? Gern, ja, gerne. Gerne. Es kann damit, dass Lorch übers Tor schießt. Dann ging es weiter schon mit dem Tor. Ganaus stochert den Tor, den Ball ins Tor nach zum 1-0.
Den Tor ins
so ein bisschen Ball. Im Strafraum gewuselt. Dann war Handle lange bewusstlos. Es gab eine lange Pause von, ich glaube, fast 10 Minuten. Ja, da nochmal gute Besserung an der Stelle. Und ja, es ging weiter. Kota zieht ab, den konnte Voll dann aber halten. Demester mit einer Chance, aber der wurde geblockt. Mustafa dann nochmal knapp am Tor vorbei. Dann nochmal ein Freistoß Mustafa, den Gebhardt dann halten konnte. Und genau, ein Kopfball von Becker nach einer Ecke. Aber wieder Gebhardt und am Ende kann der eingewechselte junge Sticker dann Gebhardt-Tunnel zum späten Ausgleich, der dann auch verdient, dann auch in Ordnung ging, fand ich. Also Köln hatte schon einige Chancen und ich finde ein 1-1 ist am Ende durchaus fair.
Und es wird wieder mal der Rekord nicht neu aufgestellt.
Genau.
Regensburg hätte nämlich
allein. Regensburg aber, glaube ich, also ich glaube, sie können mit dem 1-1 leben.
Ja, denen wird das auch egal sein, der Rekord. Aber es ist wieder mal, eine Mannschaft kann einen Rekord nicht einstellen bzw. ausbauen.
Ja.
Er bleibt bei 10 Siegen in Folge. Und nicht. Der 11. kommt nicht dazu. Irgendwie ist das immer so. Irgendein Rekord und so mit dem entscheidenden Spiel scheitert. Egal, ob negativ oder positiv Rekord. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Bundesliga. Schalke gegen Hoffenheim. Hätte Hoffenheim gewonnen, wäre Schalke offiziell Tasmania so schlechter gewesen als Tasmania Berlin, was die Folge an Bundesligaspielen an sieglos angeht. Und was machen sie? Sie schießen Hoffenheim 4-0 damals ab. Ja, irgendwie ist das so ein Ding. Genau, wir haben einen Kommentar zu Regensburg bekommen, wo wir uns, glaube ich, mal zu äußern sollten.
Genau, unsere Spotify-Umfrage, die wir ab und zu mal machen, also gerne mal auch da mitmachen, müssen wir nach unten gucken. Ob wir diesmal einen eingestellt haben, weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen relativ schnell hochladen heute, weil wir spät dran sind, deswegen wahrscheinlich nicht. Aber gerne sonst die Wochen einfach mal gucken, wenn ihr bei Spotify hört, sonst... ja, habt ihr es nicht, aber ihr könnt uns ja auch erreichen über Instagram, über Twitter, wenn ihr eine Frage oder eine Anmerkung habt. Hören wir uns gerne an, lesen uns immer gerne durch. Genau. Ja, wie war denn die Anmerkung?
Es wurde geschrieben, ich hatte ja danach gefragt, ob Rehm oder Ziel zuerst fliegt, nach eurer Meinung. Und da kam dann die Aussage, total egal. Mies ist das Jahn-Bashing von euch. Ihr habt sicherlich noch kein einziges Spiel live im Stadion gesehen. Jedes Spiel vom Jahn ist schlecht, jede Mannschaft besser als der Jahn, schwach. Also zum Thema Spiel live im Stadion sehen. Wir sind beide in Bremen, Regensburg ist in München. Das sind über 700
Kilometer. Ist in Bayern, wollte er sagen.
Stimmt, in Bayern, nicht in München. In Bayern. Das ist 700 plus Kilometer weg. Das geht leider echt absolut nicht. Nicht spontan und auch mit gewissen Tätigkeiten, die wir beide neben diesem Podcast einfach haben, ist das teilweise nicht möglich, weil ich finde, für so einen Trip nach Regensburg brauchst du schon ein ganzes Wochenende. Du musst freitags losfahren oder fliegen, je nachdem, und sonntags zurück. Das braucht ein ganzes Wochenende. Ich bin als Physiotherapeut beim Bremer SV unterwegs. Marco ist am Wochenende oft bei seinem Lieblingsclub, beim SV Meppen. Ist halt einfach näher.
Nicht in der dritten Liga spielen, ja, was soll man machen?
Genau. Das dazu. Aber dementsprechend live sehen können wir da schon mal wenig bis gar nichts. Aber das ist nicht nur bei eben Jahren so, das ist grundsätzlich der Fall. Wir sehen diese Spiele so gut wie nie live im Stadion, weil wir es einfach zeitlich nicht schaffen. Das ist
wir haben uns ja dieses Jahr sogar einige vorgenommen und bisher hat nur bei mir in Essen funktioniert. Also irgendwie, glaube ich, Verl und so weiter, Münster haben wir uns vorgenommen. All das ist noch nicht zustande gekommen.
Wir geben uns Mühe, dass das in der Rückrunde passiert.
Ja, also ich glaube, ich bin da optimistisch, dass nur ein, zwei dabei sein wird. Ich bin mir sehr sicher, dass Regensburg wahrscheinlich nicht dabei sein wird, alleine aufgrund von geografischen Gegebenheiten. Das hat nichts damit zu tun, dass ich denke, boah, da will ich gar nicht hin, da ist so wenig Stimmung oder sowas. Sonst würde ich auch nicht auf die kommen, vielleicht nach Verl zu fahren.
Richtig, no das front. Hat, also was das Live im Stadion ansehen angeht, ist es uns einfach nicht möglich. Und am Fernseher macht oder im TV macht ein Spiel einfach einen anderen Eindruck als live im Stadion.
Ja, erst recht, wenn du eine Konferenz spielst. Genau, diesmal ja nicht, aber ja, wenn du eine Konferenz spielst, dann bist du halt davon darauf angewiesen, wie oft Magenta zu dir rüberschaltet. Punkt.
Genau. Dementsprechend haben wir immer nur Eindrücke. In den Highlights sieht man oft ein bisschen mehr Chancen von den Gegnern. Und wir kennen halt Joe Enox zu Zwickau-Zeiten. Das ist sicherlich auch zum Teil mit behaftet dessen, dass das wie Bashing ist.
Ich möchte kurz sagen, dass ich letzte Woche nicht dabei war. Ne? Ich hätte gar nicht.
Ich weiß auch gar nicht, was wir letzte Woche über Jahren gesagt haben, ehrlich gesagt.
Ich finde, aber wir bashen immer weniger.
Aber das finde ich auch. Also im Vergleich zu Anfang der Saison zu jetzt hat sich das meiner Meinung nach auch schon etwas gedreht. Hier und da ist das immer noch so, ja, es ist halt Joe Enox-Fußball. Der Enox-Fußball ist halt eher defensiv. Und der ist taktisch auf einem unfassbar hohen Niveau. Das ist uns beiden auch bewusst. Das ist mental super hart und super anstrengend. Wir sind halt aber beide Fans von eben spektakulärem Offensivfußball, was zum Beispiel Dynamo Dresden eher spielt, mit vielen Chancen. Und die Eindrücke in der Konferenz, weil wir so viele Eindrücke wie möglich von den Spielen haben wollen. Regensburg spielt oft samstags in der Konferenz. Macht es dann halt eben schwierig, ja, mehr als nur das zu sehen. Wir können nicht 7 Spiele am Samstag einzeln gucken mit 7 Geräten, zumal Magenta das mit maximal 4 Geräten auch nur zulässt.
Uns wird ja auch hin und wieder gerne mal, oder besonders auch mir, Auerbashing vorgeworfen, was teilweise auch stimmt, dass ich einfach manchmal finde, dass Auer viel zu viel Glück hat. Ich finde gar nicht, dass beim Jahn unbedingt, dass es Glück ist. Ich finde, dass Jahn da eine taktische Idee hat, die halt in neutralen Augen nicht unbedingt sehr attraktiv immer ist, also manchmal schon, übrigens nicht immer, ne? Aber
in einigen
das Spielen unterscheidet mich mir zu Aue. Aue hat sich das auch geändert, ne? Auch da habe ich schon ein paar Spiele gehabt, wo ich dachte, ja, Aue absolut verdient gewonnen. Jetzt zum Beispiel gegen Duisburg hätten sie gewinnen müssen, ganz klar. Und ja, also gerade Regensburg, da finde ich, und da können wir auch eine gute Überleitung machen. Don't stop till you get an Enox. Gott, den sollte ich rausschneiden. Nein, Enox hat seinen Vertrag verlängert. Ja. Bis 2026.
Es ist okay, es ist absolut verdient. Er spielt eine super Saison mit dem Jahn.
Ich bin ehrlich, das ist viel zu lang.
Ja. Ha. Ha. Ja. 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 Ich glaube aber, dass man das eher nicht weniger wollte.
Und das glaube ich
gesagt
auch.
Hat, ich behaupte mal, das wird der kleinste gemeinsame Nenner gewesen sein, um 2,5 Jahre zu verlängern. Ich traue es aber Joe Enox mit dem Jahn Regens, mit dem Jahn zu, aufzusteigen und drin zu bleiben.
Ja. Das kann ich mir auch so durchaus vorstellen. Also man muss halt bedenken, dass Joe Enox natürlich jetzt in der super Lage ist, da in Verhandlungen zu gehen, gerade wenn der Vertrag sonst ausgelaufen wäre Ende des Jahres. Wo ich mir gerade gar nicht sicher bin, ob das so wäre, aber vermutlich. Ist natürlich jetzt eine super Verhandlungslage zu sagen, Leute, läuft super, Tabellenführer, bitte verlängern. Ich finde einfach, gerade für Drittliga-Verhältnisse sind 2,5 Jahre wahnsinnig lang. Und ja.
Die Klassiker sind 2 Jahre Verträge.
Man stellt sich vor, sie steigen nicht auf, was der ein oder andere auch so sieht. Ich glaube, Philipp ist ja nicht der größte Jahn Regensburg-Fan. Unterstelle ich mir es einfach, weil er nicht hier ist. Haha. Und ich glaube, er sieht Regensburg noch nicht aufsteigen. Und wenn du nicht aufsteigst und dann nächste Saison so mittelmäßig spielst, ja, dann
dann sind 2,5 Jahre viel zu viel, weil dann gibst du zu viel Geld für zu lange aus, weil Joe Enox ist von Club zu Club im Prinzip gelaufen.
Ich glaube, ein Vertrag bis 2025 im Sommer hätte es auch getan und dann kannst du immer noch drüber nachdenken, wenn du wirklich hochgehst, den noch ein Jahr zu verlängern.
Ja, vielleicht wäre ja eine Option gewesen, wir verlängern erstmal bis 25 mit der Option um ein Jahr, die gekoppelt ist an Aufstieg.
Ja, wenn das fände ich eine coole Idee.
Wenn du wirklich aufsteigst, verlängert er sich automatisch um ein Jahr.
Ja,
ansonsten genau. Sprechen wir im Sommer und gucken.
Das fände ich eigentlich perfekt. Also deswegen, so gut ich das aktuell finde, was da läuft, finde ich es etwas lang. Aber
das sind ja auch so
gut,
typische,
gut verhandelt.
Ich verstehe, ich finde halt, solche Verträge kann man ja sicherlich auch mit Trainern machen. Bei Spielern geht das ja auch. Hier nochmal ein Jahr leistungsbezogener Vertrag oder zwei Jahre und bei so und so viel Einsätzen verlängert der sich automatisch um ein Jahr oder sowas. Also das gibt ja bei Spielern auch solche Extra-Deals und das kann man bestimmt auch bei Trainern machen, eben dann gekoppelt an Erfolg wie, jo, wenn wir aufsteigen, nicht mal unbedingt, wenn wir Meister werden, sondern wenn wir aufsteigen, verlängert sich dein Vertrag automatisch um ein Jahr. Ansonsten bis 25 und wir gucken nächsten Sommer im Laufe der Saison. Aber Enox ist in der besseren Verhandlungsposition gewesen.
So ist es.
Und 2026, so lange geht der Kontrakt. Wir werden sehen, wo das hinführt.
Was wir uns führt es jetzt... Ja. Ja.
Da hatten zwei Dumme einen Gedanke, weil uns führt es jetzt aus Süden in den Osten nach Dresden. Gegen ja. Unterhaching, Endstand 2:1. Marco, erzähl uns doch gerne etwas dazu.
Genau. Ja, es ging los und Meier auf Lämmer, der steht am zweiten Pfosten und schiebt 1:1-0. Dann ein Schuss von Fetsch, der aber zu zentral ist. Dann Skalatidis mit einem Freistoß, der knapp am Tor vorbeigeht. Hauptmann, der spielt auf Meißner, der aber scheitert knapp an Vollert. Kammerknecht, spielt dann Keeper im Tor und es gibt Elfmeter und Rot. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren.
Nein, klar.
Das war halt einfach Reflex. Ich glaube, er ist dann auch vom Platz gegangen. Das konnte man an den Lippen erlesen. Dumm, wie dumm.
Ja,
es stimmt. Es ist ja passiert. Genau, Hopsch verwandelt zum 1:1. Dann ist die Frage, wurde Coeto hier gefoult? An dich?
Ich finde, der ist okay.
Ja, der ist okay. Und dann macht Kutschke das 2:1.
Also ich finde, wenn man ihn nicht gibt, ist das auch okay. Aber wenn man ihn pfeift, ist das okay. So ein 50-50-Ding. Gibt Schiedsrichter, die den nicht geben, gibt Schiedsrichter, die den geben. So würde ich es ausdrücken.
Und dann Fetsch nochmal aus kurzer Distanz übers Tor. Am Ende ein knapper Sieg, aber ich denke ein verdienter Sieg. Dresden gewinnt mit 2:1.
Ja, und nach so einem kleinen Trauertal in Dynamo, so einem kleinen Herbst-Winter-Blues zum richtigen Zeitpunkt gepunktet. Dreifach 2:1 Sieg nach zuletzt 3 Niederlagen in Folge. Sicher Rang 2. Ich glaube auch nicht, dass gegen in den letzten beiden Spielen dieses Jahr in Duisburg und in Bielefeld noch so viel anbrennt, dass man da rausrutscht.
Ja, Bielefeld bin ich ja nochmal gespannt. Also Duisburg, da sehe ich nicht. Also, dass du das verlierst, das kann ich mir nicht vorstellen. Also höchstens, wenn Duisburg komplett Defensivfußball durchgespielt hat. Und das irgendwie 0-0 ausgeht. Höchstens so. Und dann Mai irgendwie einen reindümpelt. Also
naja, sag
das nicht. Da muss schon viel passieren.
Sag das nicht. Duisburg ist doch besser als der FC Bayern.
Ja.
Also das vergisst du.
Und damit auch besser als Manchester United, ne?
Oh, stimmt. Und alle anderen, die gegen die Bayern in der Ver- und Barcelona.
Und PSG, also.
Also alle. Und genauso gut wie Villarreal. Oh Mann, ey. Boris Schaumers. Immer für einen Lacher gut. Hey, Dresden ist halt Dresden. 3 Spiele in Folge verloren. Jetzt haben sie wieder gewonnen. Ganz wichtig für deren Moral. Ja, und Unterhaching war halt gegen Dresden. Ne? War okay.
Ja, die haben sich sehr geärgert, dass das so ein bisschen... die waren ja in Überzahl und haben dann quasi so ein bisschen... Dann hat irgendwie die Knie geschlottert und
ja, trotzdem spielst du halt gegen Dresden, ne? So.
Ja.
Und ja, es ist okay, finde ich. Und Haching, Dresden ist jetzt nicht die Mannschaft, wo sie sich 3 Punkte errechnet haben.
Das stimmt, ja. Wer sich auch keine 3 Punkte errechnet hat, um jetzt mal direkt weiterzugehen zum letzten Spiel, nämlich Preußen-Münster, die gewinnen gegen den SCFL mit 3:1. Wie verlief das Spiel denn bitte?
Jo, Preissinger beginnt verheißungsvoll vom Strafraumrand, allerdings vorbei. Badmatz ist dann durch, unbehauen pariert den allerdings noch Weltklasse. Dann Badmatz auf Grodowski, der haut ihn drüber. Badmatz zum dritten, nach einem Steckpass trifft er dann tatsächlich zum 1:0. Korbos macht aus dem Rückraum gar nicht so viel später sage und schreibe 20 Minuten, das 1:1 und eine wilde Schlussphase entbrennt. Denn wieder ist es Badmarts schön in Szene gesetzt von Gerrit Wehkamp, der zum 2:1 einschießt. Oliver Battista-Meyer dann mit einem Distanzschuss, der knapp am Tor vorbeifliegt. Ein langer Ball findet Grodowski, der geht am Keeper vorbei. An Unbehauen macht das 3:1. Und Wolfram hat für die Ferler noch eine letzte Chance. Diese findet den Weg allerdings nicht ins Tor. Und somit endet das Spiel 3:1 für Preußen Münster, die das Spiel, finde ich, souverän und verdient gewinnen. Und Malik Badmaz unterstreicht die These, die Philipp letzte Woche aufgestellt hat. Der hat zwar 11 Tore, aber der hat immer wieder 2-3 Spiele drin, wo er doppelt trifft. Also wenn er trifft, dann trifft er doppelt.
Genau. Das ist mir natürlich völlig bewusst, denn ich hatte ihn ja als Überraschung der Saison getippt. Und normalerweise geht so ein, also gerade Überraschung der Saison, geht halt oft sehr in die Hose. Bei Badmaz bin ich aktuell sehr zufrieden.
Meine Überraschung der Saison geht schief, aber ist wie es ist. Ich weiß gar nicht mehr, wen ich hatte. Irgendwen von Bielefeld, glaube ich.
Und trotz der Niederlage bleibt der SCFR auf Platz 3, aufgrund der sehr guten Tordifferenz. Und ja, bleibt weiter dran. Vielleicht kann man sogar auf einem Relegationsplatz überwintern, was ja grandios wäre. Also, ich muss sagen, klar, aus, ich sag mal, Fußball...
Romantik?
Wie sag ich's? Genau, fußballromantischer Sicht. Ich will's nett formulieren. Ich sag mal, wenn du dann die nächste Zweitligasaison Elversberg gegen Ferl hast...
Wie in Wiesbaden, die leider auch nicht so viel Fanstimmung haben.
Ja, aber ich sag mal so, gönnen würde ich es dem SCFR auf jeden Fall.
Ja, same.
Weil, ja, die Arbeit, die sie da leisten, ist grandios.
Seit Jahren.
Und ja, das ist halt so ein Verein, wie wir am Anfang geredet haben, die ich halt meine, wie Mainz 05, die halt, klar, die man als, die natürlich auch nicht zur Vermarktung beitragen, wenn es darum geht, aber das sind halt so die Vereine, die hast du immer mit drin, die halt Fußball ausmachen, ne? Also die also das ist halt,
die sind ein immer ideales nur, Beispiel
wenn, für wenn immer nur die Mitgliederstarken oder Fanstarken, da brauchst du keinen Fußball mehr spielen, ne? Ist klar.
SC Verl ist, das finde ich, Idealbeispiel, wie man kontinuierlich gut arbeitet, sich weiterentwickelt und erfolgreich irgendwann auch ist.
Ja.
Das perfekte Beispiel. Wenn mich ein Club fragen würde, irgendwo in, was weiß ich, Liga 5 oder so oder Liga 6, du sag mal, wie kommen wir denn hoch ohne Investor? Dann sage ich, guckt euch den SCFR an. Guckt euch den SCFR an. Ruft da an, fragt die, interviewt die, geht so ein bisschen den Weg, haltet lange an Trainern fest, bildet aus und der Rest macht dann der Fußball.
Also gerade wenn der SCFR auf einem dritten Platz überwintert, dann würde ich mir zum Beispiel von der Sportschau mal so ein, also von der, vom ne?
Sport und Zeit.
Heißt es noch?
Sport und Zeit.
Ich hab's wieder nicht verstanden.
Sport und Zeit.
Ja,
Sport und Zeit,
genau. Ja, würde ich mir einfach mal einen schönen Bericht über SCFR wünschen. Ja. Weil ich einfach, das passt gut rein. Man muss nicht auf den Aufstieg warten. Vielleicht kommt der auch gar nicht. Das wäre auch ein bisschen, ich meine, es wäre auch ein bisschen sehr doll. Also,
es wäre schön und es wäre verdient, weil sie machen seit Jahren.
Ich habe lieber einen Bericht über den SC Verl als über den SV Elversberg. Über die SV Elversberg.
Absolut.
Auch wenn die es natürlich verdient hatten, aber ich finde einfach, es ist nochmal ehrlicher, wie der SC Verl arbeitet und ja, mal, um hier mal eine Lanze zu brechen, nach einer Niederlage. Preußen Münster wiederum festigt auch eine sehr gute Saison, die jetzt am Ende auf Platz 10 ist. Absolut im Mittelfeld. Ich glaube, das ist aktuell, wenn man so weitermacht, völlig ungefährdet, der Klassenerhalt. Wenn, also das ist solide. Ich finde, gerade am Anfang der Saison hat man ein bisschen was verschenkt. Da hätte man mutiger spielen können, wie ich finde. Das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt. Vielleicht wird man das jetzt noch machen und noch mal ein paar Plätze klettern, könnte ich mir vorstellen. Aber abwarten.
Ja. Worüber wir jetzt nicht abwarten, ist das Tippen.
So ist es. Wollen wir erst einen Podcast prinzen können?
Ja, gute Idee, stimmt. Du bist wieder da, ich muss mich da erst dran gewöhnen.
Habt ihr letzte Woche keine gemacht?
Doch, haben wir. Ich weiß gar nicht mehr, wen wir hatten.
Also ich habe 3 Kandidaten und ich glaube, ich habe mich entschieden.
Du nimmst Malik Badmaz.
Nein.
Oh, Gott sei Dank. Also ich nehme ihn auch nicht, aber okay, cool. Dann haben wir vielleicht den gleichen.
Okay, wen hast du denn?
Ich habe einen Von einem Team, was nicht gewonnen hat.
Okay, dann haben wir vielleicht wirklich den gleichen.
Von einem Team, was in der unteren Tabellenhälfte steht.
Ja, du hast also auch Turner Dennis.
Ja, richtig.
Ja.
Ja, das ist alles ein brandes Mann gewesen bei Halle, ne?
Genau, Mauser wollte ich deswegen nicht nehmen, weil Ingolstadt hätte auch ohne Turner Dennis, ohne Turner Dennis haben sie auch gespielt, ohne Mause Lübeck geschlagen.
Ja.
Und Batmars, ja, auch stark, aber der hat ja auch schon seine Doppelpacks.
Und den hatten wir auch schon einmal. Turner Dennis ist, also eben. Ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass Malik Batmars hier nochmal vorkommt, ist Tick größer als Turner Dennis.
Genau, und deswegen entscheiden wir uns beide für Turner Dennis.
Alles klar. Zum Tippen. Ich bin wieder zweistellig. Ich habe 12 Punkte geholt.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe zum Glück dran gedacht zu tippen.
Oha, das wäre sonst richtig böse geendet.
Das wäre böse gewesen, ja.
Also in unserem internen Duell führe ich, glaube ich, mit deutlichem Abstand. Sag mal, wie viele Punkte hast denn du?
Das muss ich kurz nachgucken.
Also ich bin wieder 3 Plätze nach oben geklettert. Ich bin jetzt 13.
162 nur.
Ei.
Das ist nicht gut, ne? Ich bin sehr weit unten.
Also du musst richtig aufholen, ne? Ich habe 40 Punkte Vorsprung auf dich.
Ja.
Ich habe 202. Bin 13. Also ich halte mich in der Top 15. Weiterhin an der Tabellenspitze und auf Rang 2 ändert sich nichts, denn Marcel 1846 bleibt an der Tabellenspitze mit 228 Punkten.
Marcel, du hättest dich schon eben Marcel 1846 Tippfußball nennen können, aber
stimmt.
Ich finde es immer lustig, dass das Ulm halt einfach dieses Fußball noch hinten dran ist. Das klingt immer witzig.
Ja. Zweiter ist Preußen Hameln mit 216 Punkten und neuer Dritter ist der liebe Dustin. Zwei Plätze gut gemacht, jetzt mit 213 Punkten. Spieltagssieger ist Nikosch, der hat 18 Punkte geholt und klettert damit um 13 Plätze nach oben, steht jetzt bei glatten 200. Glückwunsch an dieser Stelle an euch. Wenn ihr das hier hört beim Podcast und ihr an dieser Stelle jetzt seid, dann denkt daran zu tippen, so wie Marco und ich das auch tun. Wenn ihr Inspirationen von Tipps braucht, nehmt meine, nicht die von Marco.
ab jetzt der Vorsprung reicht jetzt, ich hole jetzt auf.
Ja, ich tippe mal nicht, ich lasse mal einen Spieltag aus. Nee, du dürftest anfangen und mir mal was bei Rot-Weiß Essen gegen den VfB Lübeck sagen, am Freitag, 19 Uhr.
Ja, das wird ein 2-0.
Ich gehe mit einem 3-0.
Dann bist du gleich dran mit Saarbrücken gegen Regensburg.
Oh, 2-1 Saarbrücker Sieg. Die machen weiter. Aber sie kriegen Gegentor.
Ah, Saarbrücken gewinnt.
Ich würde auf mich hören an deiner Stelle.
Nö, ich gehe aber mit dem Unentschieden 1-1.
Okay. Dortmund 2 Halle.
Oh,
das ist kein schönes Spiel, ey.
Boah, aber da kann schon knallen. 2-2.
Halle gewinnt das. 3-2.
Dann bist du dran mit Mannheim gegen Aue.
0-2.
Ja. Also laut Quoten ist Mannheim hier vorne. Und das sehe ich nicht ganz so. Dann machen wir doch einen Kompromiss draus und sagen, es wird ein... Ich tippe viel zu oft unentschieden. Ich glaube nicht, dass Mannheim das gewinnt. Ich kann es mir nicht vorstellen. 1-1, sorry.
Dann sag mal Ingolstadt-Sandhausen. Das ist ein Spiel, wo es scheppert.
Also laut Quoten Ingolstadt klar im Vorteil. Deswegen sage ich, Sandhausen gewinnt 2-1.
Auch hier gehe ich mit einem 3-2 Sieg, allerdings für die Sandhäuser.
Habe ich auch. Also Sandhausen für mich ja auch.
Hey, du hast aber gesagt, Ingolstadt gewinnt 2-1.
Nein, ich habe gesagt, Ingolstadt ist klar im Vorteil und deswegen sage ich,
Sandhausen gewinnt 2-1. Stimmt. Never mind.
Was bist du da mit Ferl gegen Ulm?
Boah, geiles Spiel. Das ist ein geiles Spiel.
Hätte man vor der Saison nicht unbedingt gesagt.
2-2.
Ulm gewinnt. Und zwar 2-1.
Dann sag mal Haching gegen Münster. Der L-Aufsteiger Rico.
Ja, den gewinnt Münster erneut. Mit 2-1.
Ah, guter Tipp, das wäre auch meiner gewesen. Dann gehe ich mit 3-1.
Dann bist du dran mit Duisburg gegen Dresden.
Dresden gewinnt 5-0.
Ich glaube nicht so hoch, 2-0.
Duisburg wird mauern. Ich glaube, Dresden macht es deutlich. Weil sie auch einen Haufen Spiele schon hatten, wo die Chancenverwertung einfach Müll war. Und ich glaube, dass die gegen Duisburg einfach reinsensen.
Possibil.
Bielefeld 60. Was sagst du?
Das sollte Arminia gewinnen. Und zwar mit 2-1.
Du nimmst mir hier meine Tipps, ne? Gehe ich 3-1. Nee, gehe ich nicht.
Nämlich?
Ich gehe mit einem 2-2.
Okay.
War so eine Eingebung gerade.
Direkt nachlegen. Viktoria gegen Freiburg.
Ja, Köln gewinnt das 3-0.
Ich glaube auch hoch, aber sie fangen sich ein 4-1.
Wen tippst du als
Podcast? Obwohl, nee, 4-1 glaube ich nicht. Sorry, ich gehe das zurück. Das ist gut, 3-0?
Ja.
3-1, sage ich. Nicht keine 4 Tore. Nicht schon wieder gegen Freiburg.
Was sagst du denn, wer wird denn dein Podcast-Prinz hier?
Podcast-Prinz. Ich habe keine sonderlich krassen Ergebnisse. Aber auch kaum zu Nulls. Boah. Sienza nehme ich einfach mal. Warum nicht?
Ja, ich überlege zwischen zwei. Also ich habe ja gesagt, Dresden machte deutlich gegen Duisburg. Mit einem 5-0. Da habe ich einen in der Verlosung. Ich habe aber auch einen Kölner bei einem 3-0-Sieg gegen Freiburg in der Verlosung.
Hau raus.
Ich nehme den Kölner. David Philipp. Werder bildet aus.
Perfekt.
Weil ich glaube, dass wenn Dresden wirklich 5-0 gewinnt, sind das vier verschiedene Torschützen. Einer trifft doppelt. Dann oder Mai ins eigene Tor.
Wobei ja, Ecke, wir wollen ja nicht übertreiben hier.
Nein.
Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt, ne?
Absolut richtig, mein Lieber.
Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr uns gerne bei Instagram folgen oder auch bei Twitter. Da heißen wir @allaboutsports oder auch @dorfwelder. Bei Instagram heißen wir 243.podcast. Und wenn ihr darüber hinaus uns unterstützen möchtet, dürft ihr uns auch gerne etwas dalassen bei PayPal. Das geht voll und ganz in die Finanzierung des Gewinnspiels bei Kicktipp. Also der Gewinner bekommt ja, wie schon ein paar Mal erwähnt, ein Trikot seiner Wahl und das wird daraus finanziert, um ja das Minus für uns ein bisschen geringer zu halten. Das wäre cool. Aber ja, nur so, wie es euer Geldbeutel hergibt. Ach, wenn ihr das möchtet, könnt ihr das gerne tun. Und dann würde ich sagen, geht ins Stadion, schaut die Spiele und die letzten Worte heute hat Jonas.
Schon sehr ungewohnt, dass Marco mir hier meinen Haupttext klaut. Ja, Marco hat alles Wichtige gesagt. Ich habe noch anzufügen, der zweite im Tippspiel geht natürlich auch nicht leer aus. Der bekommt einen Wimpel seines Vereins gesponsert bei Stahlschwein. Vielen Dank an dieser Stelle auch natürlich an Stahlschwein für diese Aktion. Ansonsten, Marco hat alles Wichtige gesagt. Mir bleibt nur noch zu sagen, bleibt gesund, genießt das Wochenende, schaut die Spiele an, peitscht eure Teams nach vorne, stimmt gegen DFL-Investoren ab. Und dann hören wir uns nächste Woche in hoffentlich klassischer Besetzung mit uns beiden wieder. Bis dahin, ciao, ciao.